Hallo und herzlich willkommen bei arbeiterkind.de, der Podcast. Hier geht's um Bildungswege und den Berufseinstieg von Menschen, die als Erste in ihrer Familie studieren. Mein Name ist Jana Espenlaub. Ich bin seit 2017 hauptamtlich für arbeiterkind.de in Baden-Württemberg unterwegs und ich habe schon damals in meinen ersten Monaten Philipp Zinkul kennengelernt, unseren heutigen Gast, weil er nämlich damals bei der arbeiterkind.de Gruppe in Konstanz unterstützt hat. Hallo Philipp.
Hallo Jana.
Philipp, du hast in Konstanz Politik und Verwaltungswissenschaften studiert. Du bist dann zum Masterstudium in Management, Organisation und Kultur an die Uni St. Gallen gewechselt. Du lebst in der Schweiz und du arbeitest in der Unternehmensberatung. Du warst erst bei Ernst & Young und bist jetzt bei Workday, einem US-amerikanischen Unternehmen, was sich auf Softwarelösungen für Personalmanagement spezialisiert hat. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf deinen Weg und darauf, was du zu erzählen hast. Schön, dass du in unserem Podcast bist.
Ja, vielen Dank, Jana, dass ich dabei sein darf und danke dir für die Vorstellung.
Bevor wir über dein aktuelles Berufsfeld sprechen, was, glaube ich, echt viele interessiert, die sich für einen Berufseinstieg in die Unternehmensberatung interessieren und wir da auch deine Tipps hören werden, würde ich gern erstmal wirklich so zum Anfang deines Bildungswegs zurückkommen. Also auf deine Familie und auf deine Schulzeit. Wo kommst du her und was haben deine Eltern gemacht? Wie war das für dich so in der Schulzeit?
Sehr gerne. Also ich habe eigentlich einen Migrationshintergrund. Das heißt, meine Eltern kommen eigentlich aus Serbien. Und ich bin selber aber in Deutschland geboren, dort aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Habe sozusagen klassisch den Grundschulweg, dann Gesamtschule. Und dann stand damals die Frage an, naja, Realschule oder Gymnasium. Ja. Mhm. Und schon damals habe ich sozusagen an eigenem Leib gespürt, was es bedeutet, ein Arbeiterkind zu sein und dazu auch noch mit Migrationshintergrund. Denn die Empfehlung lautete damals, nicht auf das Gymnasium zu gehen, obwohl die Leistungen da waren, ja. Sondern, naja, der Philipp, der hat ja niemanden, der ihn zu Hause unterstützt. Da kann ja niemand mit den Hausaufgaben helfen. Das ist besser, wenn er mal eigentlich auf die Realschule geht.
Ja, ziemlicher Klassiker, würde ich sagen.
Genau.
Aber du bist dann trotzdem irgendwann aufs Gymnasium gegangen.
Ja, und da hatte ich das Glück. Ja, also ich habe als erstes auf der Realschule gestartet in der 7. Klasse, dass ich eine ganz tolle Lehrerin hatte damals, ja, die zu mir gesagt hat, du bist ja eigentlich falsch, du musst aufs Gymnasium. Ja. Mhm. Und sie hatte das dann sozusagen selber initiiert und mir dann geholfen, von der 7. Auf dem Übergang in die 8. Klasse dann auf das Gymnasium zu wechseln. Und dort haben sich dann meine Leistungen sogar nochmal verbessert, obwohl es schwieriger war. Aber das zeigt auch nochmal, wie wichtig das Umfeld ist, ja, in dem man sich eigentlich bewegt. Ne? Das heißt, sage ich mal, auf dem Gymnasium hat man dann natürlich noch andere Mitschüler, die ja auch sehr motiviert sind, denen das Lernen gefällt, die neugierig sind. Und das spornt einen dann auch nochmal an.
Ja, das ist wirklich toll zu hören, was dann das Umfeld in dem Fall auch an Positivem ausmachen kann. Ja. Du warst auch schon in der Schulzeit im Ausland, was auch manchmal untypisch ist für Arbeiterkinder. Wie ist es denn dazu gekommen?
Genau. Ja, da sprichst du eine sehr tolle Zeit an. Das war, das hat mich damals sehr motiviert. Das war nach der 11. Klasse. Also ich wollte einfach die amerikanische Kultur erleben, zu sehen, wie ist es dort in Amerika auf eine Schule zu gehen. Und habe mich dann damals entschlossen, mich zu bewerben für das parlamentarische Programm. Das heißt, es ist ein Stipendium vom Deutschen Bundestag und vom amerikanischen Kongress. Denn ich wusste, das ist meine einzige Möglichkeit, um wirklich ins Ausland zu gehen, in die USA zu gehen. Denn meine Eltern hätten sich das niemals leisten können und niemals zahlen können, mich wirklich für ein Jahr in die USA zu schicken.
Hattest du diese Info von der Schule, dass es das gibt?
Nee, die Info hatte ich tatsächlich nicht von der Schule, sondern ich habe das selber irgendwie recherchiert, welche Möglichkeiten gibt es und habe mich dann darauf beworben. Das war ein relativ komplizierter Auswahlprozess, wo man auch Gutachten von unterschiedlichen Lehrkräften gebraucht hat, Zeugnisse, Leistungsnachweise. Ja, das war eine sehr aufwendige Dokumentation. Aber ich habe das wirklich so für mich ja, als Challenge auch genommen, hey, ich versuch's, weil wer es nicht versucht, ja.
Und du hast das Stipendium ja auch bekommen.
Genau, ich habe das Stipendium dann auch bekommen, ja, und das ist, war auch so ein zentraler Moment für mich. Und da hat mich auch sozusagen das Abgeordnetenbüro eines Bundestagsabgeordneten aus meinem damaligen Wahlkreis ausgewählt, ja. Und da war eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die heute auch eine sehr gute Freundin von mir geworden ist, war da zentral, ne? Die hatten damals 3 Kandidaten zur Auswahl. Und die anderen Kandidaten, die kamen aus sehr gutem Hause, der Arztvater oder Anwalt, ja. Und da hat sie damals gesagt, also die beiden anderen Kandidaten oder Kandidatinnen, ich weiß es nicht mehr, die werden so oder so in die USA gehen. Ja, aber wenn wir wirklich jemanden schicken wollen, der sonst nicht in die USA gehen kann, dann muss es der Philipp sein.
Ja, ja, super. Super, und, ich habe Gänsehaut.
Ja, ich auch, wenn ich noch an diesen Moment zurückdenke und jedes Mal auch, ja, wenn Imke über diese Geschichte sozusagen nochmal mit mir drüber spricht.
Ja, und du warst dann in den USA auf der Highschool. Hat das für dich, war das für dich entscheidend dafür, zu wissen, wie es danach weitergeht, nach der Schule, für das, dass du weißt, ich möchte jetzt studieren? Oder welche Rolle hat dieses Schuljahr gespielt?
Ja, das Schuljahr war für mich prägend, weil es nochmal meinen Horizont auch erweitert hat, um sozusagen aus einer deutschen Kleinstadt, ja, mal in die großen Vereinigten Staaten zu kommen und zu sehen, wie funktioniert Schule dort, wie funktioniert Lernen dort, ja, wie ticken dort, ja, oder wie tickt dort auch das Schulsystem. Und das hat mich eigentlich nur nochmal bestärkt in dem Wunsch, den ich auch vorher hatte, ja, wirklich auch an die Uni zu gehen, ein Studium aufzunehmen, um dort meinem Lernen und Wissensdrang, sage ich mal, nachzugehen.
Und nach dem Abi hast du auch direkt angefangen zu studieren?
Genau, nach dem Abi, ich wollte unbedingt studieren, habe auch direkt angefangen. Ja. Und mein Weg ist nicht so linear, wie er vielleicht so auf ersten Blick jetzt tönt mit Schule und dann Abitur und dann direkt Studium, sondern ich habe als allererstes in Friedrichshafen angefangen zu studieren. Ja, das ist eine Privatuniversität in Süddeutschland und habe mich dann nach einem Jahr dazu entschlossen zu wechseln an die Uni Konstanz.
Was, wie ging es dir da an der Privatuni?
Ich muss sagen, also an der Privatuni, der Studiengang war sehr spannend. Da ging es um Public Management and Governance. Ja, also auch schon dieses Englische im Titel hat mich damals auch schon bewogen, ja, so mich damit auch weiter zu beschäftigen und wirklich dann auch dorthin zu gehen. Aber ich habe dann gemerkt, ich habe mich fremd gefühlt. Ja, weil dort natürlich, ich als Arbeiterkind musste natürlich auch einen Kredit aufnehmen, um dieses Studium zu starten. Und alle anderen, bei allen anderen haben die Eltern gezahlt, ja, oder kamen auch, sage ich mal, aus dem Akademikerhaushalt. Und ich habe mich wie fehl am Platz gefühlt. Ich hatte nicht die teuerste Kleidung, die vielleicht die anderen dort hatten, und kam einfach nicht aus diesem, ja, Bildungsmilieu.
Würdest du sagen, das hat eine entscheidende Rolle gespielt, dass du gewechselt hast an die Uni, also so dieses Fremdheitsgefühl im Habitus und die Atmosphäre?
Das war auf jeden Fall ein wichtiger Grund. Und der andere Grund, der einem natürlich auch im Nacken sitzt, ist der Kredit, weil man denkt ja immer, oh je, okay, jetzt das erste Studien- oder das erste Semester, dann das zweite Semester und dann wird der Kredit natürlich immer mehr, ne? Und wenn man dann noch verunsichert ist aufgrund der Gegebenheiten und man fühlt sich nicht wohl, dann kommen all diese Faktoren irgendwie zusammen und dann muss man irgendwann die Entscheidung treffen, ich muss hier weg.
Aber es war, wenn ich mich richtig erinnere, die Zeit, in der du auf arbeiterkind.de gestoßen bist.
Ganz genau, ja. Das war auch ein toller Moment für mich, als ich, als dann, jetzt fällt mir der Name gar nicht mehr ein, von der Mitarbeiterin, die damals sozusagen da war. Das war dann für mich so ein Moment, wow, ich bin nicht alleine. Es gibt noch andere, denen es auch so geht wie mir, ja, die sich nicht richtig am Platz fühlen, die sich fragen, sollte ich studieren oder vielleicht lieber nicht? Ich bin dafür gar nicht gemacht. Ja, ich habe diesen Hintergrund dafür nicht. Und das hat mir letztendlich auch den Mut gegeben, zu sagen, nein, es geht jetzt nicht um studieren oder nicht zu studieren, sondern ich versuche es jetzt einfach nochmal an einem anderen Ort. Und das war dann für mich Konstanz. Ja. Aber ich hatte zwischendrin auch mit dem Gedanken gespielt, ich schmeiß jetzt hin, ich mache jetzt eine Ausbildung. ja, das, ich habe es jetzt versucht, das Studium ist nicht das Richtige für mich. Diese Gedanken hatte ich natürlich auch. Aber dadurch, dass ich dann Arbeiterkind kennengelernt habe und mich dann auch mit Menschen austauschen konnte, habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, nein, ich kann ein Studium auch schaffen, und versuche es einfach nochmal an einem anderen Ort.
Ja, finde ich richtig stark. Also nicht von einem Extrem ins andere zu gehen, sondern zu gucken, wie kann ich die Rahmenbedingungen für mich ändern. Und du hast dann erst an der Uni in Konstanz studiert und dann eben in St. Gallen.
Ja.
Und das wirkt jetzt eigentlich so, wie wenn es dann einfach auch gelaufen ist für dich.
Genau, das hast du jetzt so schön gesagt, so nach dem Motto, dann war sozusagen alles perfekt. Das war es natürlich nicht. Ja, ich sage immer, diesen geradlinigen Lebenslauf, wo immer alles super läuft, das ist, glaube ich, eine Seltenheit. Da, auch im Studium an der Uni Konstanz hatte ich natürlich auch meine Herausforderungen und auch Probleme. Und hatte dann glücklicherweise dort auch die Arbeiterkindgruppe, wo man sich dann auch austauschen konnte mit anderen, mit Gleichgesinnten, wo man auch wirklich auch Rat, Tipps bekommen hat, auch von der Community. Ja? Es geht nicht immer nur um diese, sage ich mal, Sachen, wie mache ich was, sondern einfach, man ist auch nicht alleine. Und da entwickelt man eben auch im Studium diesen Durchhaltewillen, ja, oder wann auch eine Klausur mal nicht so gut gelaufen ist. Es ist egal, es ist bestanden, es geht trotzdem weiter. Progress over perfection. Man kann nicht mehr sozusagen an der Schulzeit festhalten, wo man immer 13, 14 oder 15 Punkte geschrieben hatte, sondern im Studium sind die Ansprüche auch noch mal härter, schwieriger. Man muss sich sozusagen an diese Gegebenheiten gewöhnen, an den Lernstoff, an die Menge und auch an die Komplexität.
Und als du 2017 hast du ja deinen Master abgeschlossen. Ja. Als du damit fertig warst, wie hat sich das für dich angefühlt? Warst du stolz auf dich oder warst du in dem Moment schon eher nervös? Wie geht's jetzt weiter?
Also ich war als allererstes erleichtert, zufrieden, stolz, dass ich sozusagen das Ganze absolviert und auch geschafft habe. Aber auch ein bisschen ängstlich, ja, weil ich überlegt habe, okay, jetzt verlässt du sozusagen die Uni, was ist jetzt der richtige Weg? Bleibst du jetzt in der Wissenschaft? Gehst du in die Praxis? Die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ja, war damals da. Ja, wenn ich das eine mache, dann kann ich das andere nicht machen. Ja, sozusagen diese Entweder-Oder-Denkweise, wo ich heute reflektiert zurückblicke und sage, naja, das würde ich heute nicht mehr so machen, weil es nicht, ist nicht Entweder-Oder, sondern man kann das eine, aber später auch noch das andere machen. Ja? Es gibt in dem Sinne keine falsche Entscheidung.
Ja, da bist du jetzt nicht der Erste, der das sagt hier im Podcast. Aber das, ich glaube, das geht allen so direkt nach dem Studium. Also diese Angst vor einer falschen Entscheidung.
Ja.
Und mit der Zeit merkt man, okay, ist es dann jeweils eine Erfahrung und ich mache einfach mit der Erfahrung, die ich gerade gemacht habe, weiter. Und du hast ja dann auch erst angefangen zu promovieren.
Genau, ich habe mich als allererstes dazu entschieden, an der Uni zu bleiben und eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter anzunehmen und meine Promotion zu beginnen. Und wie du auch schön gesagt hast, als erstes, das heißt, ich habe es sozusagen nicht zu Ende geführt, weil ich dann einfach nach einiger Zeit gemerkt habe, es ist irgendwie doch nicht das Richtige. Ich fühle mich nicht wohl. Ja, es ist mir zu theoretisch. Ich möchte lieber in die Praxis.
Ja, ich hatte mir noch das sehr gut gemerkt, weil du mir das schon mal erzählt hast, dass du gesagt hast, das Bauchgefühl ist ein verdammt kluger Kopf.
Genau.
Ja, und dass du gesagt hast, ja, ich habe da dann einfach auf mein Bauchgefühl gehört und die Promotion abgebrochen und nach einem anderen Weg für mich geschaut. Und das ist ja jetzt auch noch der Weg, wo wir über dein Berufsfeld sprechen wollen, in die Unternehmensberatung. Und da bin ich sehr gespannt, wie bist du darauf gekommen? Also was hat dich dahin gebracht oder motiviert? Und wie bist du da auch reingekommen?
Also Unternehmensberatung war für mich natürlich kein fremdes Umfeld, weil ich da auch schon mal Praktika absolviert hatte. Ja. In Deutschland und in der Schweiz, auch bei einer großen Unternehmensberatung. Und dachte mir, das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt. Ja, da möchte ich sozusagen wieder zurück, weil ich durch meine Praktika natürlich auch Kontakte in die Unternehmensberatung auch hatte.
Ja, das wäre vielleicht auch schon direkt ein Tipp, den man mitnehmen kann, wenn man noch studiert, im Studium Praktika zu machen, vielleicht auch in verschiedenen Berufsfeldern, die einen interessieren. Ist vielleicht ein bisschen ein No-Brainer, aber vielleicht gut trotzdem einmal festzuhalten.
Genau, unbedingt, ja, Praktika oder auch auf Veranstaltungen gehen, mit den Leuten in Kontakt bleiben, sich bei LinkedIn zu vernetzen. Das ist durchaus sehr wichtig, ja. Es wird unterschätzt, aber es ist wirklich zentral, ja, mit den Leuten auch über Zeit hinweg auch ein bisschen in Kontakt zu bleiben, dass man weiß, was macht man eigentlich.
Und welche Rolle hat es bei dir gespielt, quasi die persönlichen Kontakte und das Netzwerk für diesen ersten Job?
Das war zentral, Jana. Also durch meinen damaligen Kontakt auch in der Unternehmensberatung konnte man natürlich schon die erste Hürde der Online-Bewerbung umgehen, sodass der CV dann direkt, ja, in der HR-Abteilung landet und man dort auch sozusagen eingeladen wurde für ein Gespräch, ne, wenn jemand einen empfiehlt aufgrund von einer früheren Erfahrung oder Praktika.
Und ich würde gern einmal, vielleicht kannst du einmal ein paar Sätze dazu sagen, was bedeutet das Unternehmensberatung? Worin besteht da deine Rolle oder vielleicht auch am Anfang deine Rolle? Vielleicht für diejenigen, die sich das nicht so gut vorstellen können, weil das ist immer so ein großer Begriff und klingt so fancy. Und was macht man da wirklich?
Genau. Also Unternehmensberatung ist natürlich ein großer, schillernder Begriff, ja, um vielleicht verständlicher zu machen, was ich gemacht habe in der Unternehmensberatung, weil ich in einer Abteilung, wo es darum ging, Unternehmen in Bezug auf ihre Personalabteilung zu beraten. Ja? Themen um HR-Transformation, um Digitalisierung, um Change-Management, Strategien gemeinsam mit Kunden zu entwickeln. Wie sieht zum Beispiel so eine neue, moderne, digitale HR-Abteilung aus? Wie kann man Prozesse verbessern? Ja? Das sind sozusagen zentrale Themen, wo ich damals auch mitgearbeitet habe, gemeinsam im Team. Ja, das heißt, Unternehmensberatung ist keine Arbeit, die man sozusagen alleine in Einzelarbeit durchführt, sondern natürlich in Kollaboration, in Co-Creation mit dem Kunden.
Kann man sagen, irgendwie gibt es so eine typische Woche, wo du einschätzen würdest, wie viel bin ich beim Kunden, wie viel bin ich vielleicht im Homeoffice, wie viel bin ich im direkten Kontakt mit dem Team?
Das war, also bei mir war das ja noch vor Covid-Zeit, das hat sich sicherlich mittlerweile geändert, aber war die Regel, dass man meistens 4 Tage, also 3 bis 4 Tage vor Ort beim Kunden ist, ne? Mit dem Kunden zusammenarbeitet, man hat Workshops, man hat Meetings, man hat ist ja auch wichtig, den Austausch mit dem Kunden zu haben und sich in möglichst kurzer Zeit schnell in die Industrie, in die Herausforderungen des Kunden auch einzudenken.
Das klingt auch sehr spannend und abwechslungsreich.
Das ist es auch, muss man auch sagen. Es ist sehr spannend und abwechslungsreich. Man lernt wirklich sehr viel in sehr kurzer Zeit. Ja, ich möchte diese Zeit auch überhaupt nicht missen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr anstrengend und herausfordernd, ja, weil man natürlich sehr viel Zeit auch auf der Arbeit verbringt. Ja. Und ich sag mal so, es ist jetzt kein 9-to-5-Job, ja, wo man dann um 17 Uhr den Stift liegen lässt, sondern es sind natürlich die Arbeitszeit orientiert sich so ein bisschen auch nach den Kundenerfordernissen.
Und du bist dafür sehr viel unterwegs, oder? Also wenn du sagst, du bist beim Kunden, wo sind die Kunden? Ist das international oder eher in der Region? Wie wird man da so eingeteilt, wo man hingeht?
Ja. Also es ist natürlich unterschiedlich. Ja, ich hatte das Glück, ich durfte Kunden in Schweiz, Österreich und auch in Deutschland betreuen. Ja, sozusagen im deutschsprachigen Raum mit dem Fokus, wo sozusagen der Wohnort ist. Ja, also in Ausnahmefällen dann auch Deutschland und Österreich, aber größtenteils natürlich in der Schweiz.
Das heißt, du hattest schon quasi eine Reisetätigkeit, aber das war in einem überschaubaren Rahmen. Bist jetzt nicht jede zweite Woche in die USA geflogen. Das können wir schon mal feststellen. Aber der Workload und der Stundenumfang ist was ja auch oft gesagt wird in der Unternehmensberatung, dass man eben keinen 9-to-5-Job hat. Wie würdest du das so einschätzen? Was muss man mitbringen, um dieses Arbeitspensum überhaupt zu schaffen?
Also der allererste Gedanke oder Schritt, dass man sich natürlich das Ganze nicht irgendwie schön malt. Dass man weiß, okay, hey, wenn ich mich für Unternehmensberatung entscheide, was bedeutet das? Ja? Und ich bin immer ein Fan von, dass man sich selber auch mal eine Pro- und Kontraliste macht und überlegt, was ist mir denn wichtig? Ja, gerade jetzt für Berufseinsteiger, die jetzt von der Uni kommen, ist es ja wichtig zu erfahren, wie ticken Organisationen, wie arbeitet man zusammen? Ja, dann hat man die Neugier, man möchte sehr viel lernen, Wissen aufsaugen. Und das war für mich damals auch sehr zentral und wichtig und habe dann gedacht, okay, das ist meine Priorität. Und da ist es für mich okay, wenn das heißt, okay, dann werden die Arbeitstage länger. Ja, oder es ist eben kein 9-to-5-Job. Oder man muss, sage ich mal, an anderer Stelle irgendwie, ich sag mal so blöd, Zeit einsparen. Aber ne, dann hat man eben nicht unter der Woche Zeit, sich abends mit Freunden zu treffen oder nochmal was trinken zu gehen. Weil ich war nämlich derjenige, der nämlich gar nicht vor Ort war, sondern ich war nämlich beim Kunden. Ich war unter der Woche von Montag bis Donnerstag gar nicht da.
Ja, ich finde, das hast du gerade ganz gut beschrieben mit so einer Pro- und Kontraliste. Ich kann viel dazulernen. Ich lerne verschiedene Unternehmen kennen. Ich habe aber auch ein hohes Arbeitspensum. Ich verzichte auf meine privaten Sozialkontakte, die zu pflegen. Und ich glaube, man muss auch eine realistische Selbsteinschätzung haben, ob man in der Lage ist, das zu schaffen. Also ich stelle mir schon vor, irgendwie rein körperlich und zeitlich, je nachdem, was man halt vielleicht auch noch für Belastungssituationen hat. Ich sage jetzt mal irgendwie chronische Krankheiten, pflegebedürftige Angehörige, Kinder. Also es gibt so unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ich glaube, man muss das sehr ehrlich einschätzen. Bin ich in einer Lebenssituation, in der ich die Möglichkeit habe, diesen Weg zu gehen und dann auch den Leistungswillen habe und die Fähigkeit dazu. Und ich glaube, man sieht das ganz gut, dass du das selber einfach für dich auch reflektiert hast und gesehen hast, ich bin gerade in der Lage, das zu machen. Ich weiß nicht, wie lange du vorhast, das zu machen. Ich weiß nicht, machen Leute Unternehmensberatung dauerhaft oder machen Leute das ein paar Jahre?
Das ist eine sehr gute Frage. Und Jana, ich möchte noch mal ganz kurz drauf zurückkommen, was du gesagt hast. Das ist natürlich ganz zentral, ja, in welcher Lebenssituation man ist. Ne? Bei mir war das ja so, ich bin alleine, ungebunden, ja, habe natürlich auch niemanden, um den ich mich jetzt kümmern muss, ja, auch familiär, bin gesund. Das sind natürlich alles wichtige Faktoren, ne, die dann auch in diese Entscheidung mit reinspielen. Das heißt, jeder muss für sich definieren, in welcher Phase bin ich denn eigentlich gerade, ja. Und kann ich das überhaupt leisten? Ist mir das überhaupt so wichtig? Ja, oder ist mein Fokus vielleicht gerade Familie? Oder muss ich mich um kranken Angehörigen kümmern? All das fließt natürlich auch in die Entscheidung mit rein. Und um auf deine zweite Frage zu reagieren, naja, wie lange macht man Unternehmensberatung eigentlich? Viele machen das für ein paar Jahre, um wirklich Erfahrungen zu sammeln, um unterschiedliche Organisationen zu sehen. Ich sage immer, das ist das beste Umfeld, um zu lernen bei einer Unternehmensberatung, weil man in sehr kurzer Zeit viele unterschiedliche Organisationen, deren Strategien und Herausforderungen kennenlernt, die man sonst ja nicht sieht, wenn man nur in einer Organisation arbeitet. Ja, das heißt, man hat wirklich eine sehr hohe Lernkurve in kurzer Zeit. Und viele wechseln dann zum Beispiel zum Kunden. Ja, auf Kundenseite, weil sie dann sagen, okay, das Reisen ist mir jetzt zu viel. Oder eben, ja, wie wir vorher besprochen haben, ich heirate jetzt, wir bekommen ein Kind, ich möchte irgendwie kürzer treten, ich möchte geregeltere Arbeitszeiten. Und dann passt eben Unternehmensberatung nicht mehr ins Lebenskonzept oder gerade in diese Phase rein. Ja,
ja, es klingt für mich so, dass man wirklich sehr viel quasi on the job lernt, also währenddessen. Ja. Und dass es vielleicht auch gar nicht so viel Fachwissen gibt, was ich im Voraus schon mitbringen muss? Oder hast du das Gefühl, dein Studiengang hat dich für diesen Job gut vorbereitet? Also welche Rolle spielt das Fachwissen dafür und wie viel kann ich lernen, indem ich einfach diesen Job ausführe?
Also sehr viel lernst du natürlich on the job, wie du gesagt hast. Ja? Also man braucht jetzt keinen Masterabschluss, um in der Unternehmensberatung zu starten. Ja. Allerdings Bachelor-Abschluss, ja, es ist schon eine sehr gute Voraussetzung. Ich weiß gar nicht, ob ich das heutzutage auch noch so sagen würde, ob unbedingt jetzt der Bachelor-Abschluss notwendig ist. Wir gehen ja immer mehr in die Richtung von Skills. Welche Skills sind wichtig? Ja. Mhm. Und vielleicht, um da um die Brücke zu schlagen, auch zu arbeiterkind.de. Ja. Das sind ja auch, oder wir als Arbeiterkinder bringen wichtige Skills mit, die relevant sind für die Unternehmensberatung. Ich sag mal, diese Ausdauer, diese Fähigkeit durchzuziehen, auch wenn es mal anstrengend wird, den Mut, die Offenheit, sich auf Neues auch einzulassen. Ja, das sind eben wichtige Voraussetzungen und eben auch ja, diese Ausdauer, dran zu bleiben und auch wirklich das Wissen, was einem beigebracht wird, von Kolleginnen und Kollegen in der Unternehmensberatung aufzunehmen. Ne? Sich auch proaktiv ranzugehen, zu fragen, zeig mir das, wie geht es, was muss ich beachten?
Mhm. Also eine sehr hohe Lernbereitschaft, genau. Auf jeden Fall hohe Resilienz, auch mit Rückschlägen umzugehen, was wir halt schon echt vielleicht öfter unter Beweis gestellt haben davor schon in unserem Weg, viele ja auch schon in ihrer Schulzeit. Und ich höre da jetzt auch raus, auch eine Anpassungsfähigkeit an Sprache oder Verhalten oder auch die Erwartungen, die sich vielleicht auch immer wieder verändern, je nachdem, bei welchem Kunden man gerade ist. Wie sehr hattest du da das Gefühl, also so schön es ja ist, dazu zu lernen, aber gerade im Blick so auf Anpassung, wie sehr hattest du das Gefühl, du kannst du selbst sein? Oder hattest du das Gefühl, ich muss mich hier irgendwie verstellen? Ich muss mir irgendwie was aneignen, was mir wirklich erstmal fremd ist. Wie ging es dir so mit diesem, ich sag mal, Habitus-Umfeld?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt nochmal mich zurückerinnere, wie das war, sozusagen in der Zeit, hatte ich als allererstes ein super diverses Team. Wir waren ein sehr großes Team, habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Aber natürlich hast du da auch, wenn du vor Ort bist beim Kunden und auch als Unternehmensberater, wo man ja natürlich in Business-Kleidung hingeht, im Anzug und dann natürlich auch mit unterschiedlichen Stakeholdern zu tun hat, unter anderem auch mit C-Level oder Geschäftsleitung, musste man sich natürlich da auch anpassen, ja, wie man sich verhält in der Sprechweise, in der Ausdrucksweise.
Was bedeutet C-Level?
C-Level ist sozusagen, sind die strategischen Entscheider in der Organisation. Ja.
Ich glaube, das ist wirklich so eine Unternehmensberatungssprache.
Ja, die man genau. Da entschuldige ich mich jetzt schon für die ganzen englischen Floskeln.
Nee, das ist wunderbar, weil wir das dann dadurch einfach besser erklären können.
Ja.
Ja, vielleicht mal so noch, was hättest du selber gerne noch gewusst im Voraus? Ich glaube, das wäre noch eine gute Frage.
Ja, was hätte ich vorher gewusst, bevor ich, also mit Bezug auf Unternehmensberatung, Jana, meinst du jetzt, ne?
Ja, genau.
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also was schön gewesen wäre, vorher zu wissen, ist nochmal genauer, was genau bedeutet es, wirklich tagtäglich in der Unternehmensberatung zu arbeiten, so viele unterschiedliche Aufgaben zu haben und in dieser kurzen Zeit so viel zu lernen. Ja.
Mhm.
Was bedeutet das für einen, wenn man in der Unternehmensberatung ist, und was bedeutet das dann aber auch für das private Umfeld und für das soziale Umfeld? Ja, weil das.
Also, das ist quasi was dir im Voraus, also bei dem du gemerkt hast, das verstehe ich erst, indem ich das mache.
Genau.
Mhm. Ja. Das heißt, es ist auch was man wahrscheinlich im Voraus sich vorstellen kann, aber so in letzter Konsequenz eben nicht einschätzen kann.
Ja.
Also ich merke jetzt von dem, was du bisher erzählt hast, Praktika sind gut, mit Menschen sprechen darüber ist gut, aber wahrscheinlich kann man es am Ende, was es für das eigene Leben bedeutet, halt erst einschätzen, wenn man es macht.
Ja. Jeder ist anders. Jeder ist anders und für jeden bedeutet es was anderes und man muss es einfach selber ausprobieren und selber für sich entscheiden.
Und jetzt, weil du das schon angesprochen hast, auch was die Skills angeht von Arbeiterkindern, merkst du für dich Unterschiede in deiner beruflichen Tätigkeit, weil du eben diesen Weg gegangen bist, als Erster in der Familie zu studieren? Also im Vergleich zu KollegInnen zum Beispiel.
Mhm.
Macht das noch einen Unterschied? so wie damals quasi in der Schulzeit oder auf der Privatuni?
Ehrlich gesagt glaube ich ja, Jana, weil meine anderen Kolleginnen, die vielleicht auch aus einem Akademikerhaushalt kommen, ja, die haben natürlich erstmal ein viel größeres Netzwerk. Die wissen auch, wie präsentiere ich mich gut, wie präsentiere ich mich selbstbewusst, wie gehe ich auch, sage ich mal, mit anderen Menschen, die sozusagen in der Geschäftsleitung sind, diesen Akademiker spreche, wie drücke ich mich einfach gut aus? Ja? Das hatten die wie im Blut. Wie verhalte ich mich eigentlich richtig bei einem Geschäftsessen? Oder? Was ist da vielleicht auch immer die richtige Knigge? Das haben die schon gelernt, wahrscheinlich in der Kindheit, wo man selber dann erstmal dort sitzt und dann beobachtet man erstmal, wie muss ich mich denn jetzt hier verhalten? Ich ziehe mich jetzt erstmal ein bisschen zurück und schau mal, was ist eigentlich die richtige Verhaltensweise, um sozusagen dazuzugehören. Ja? Und das ist schon auch teilweise ein Konflikt, sage ich mal, ja? Weil man natürlich zu Hause dann derjenige ist, sozusagen, man ist ja das Arbeiterkind und dann erzählt man vielleicht auch von der Unternehmensberatung oder früher aus dem Studium, ne, wo man dann sagt, ja, nur weil du jetzt studierst, bist du jetzt eben auch nichts Besseres, ne? Du gehörst immer noch zu uns.
Ja, wie gehen deine Eltern damit um?
Meine Eltern sind natürlich stolz, ja, auf meinem Weg und das, was ich erreicht habe, auch wenn sie bis heute eigentlich noch nicht zu 100% verstanden haben, was ich da eigentlich mache. Aber für meine Eltern ist einfach wichtig, dass es mir Spaß macht und dass ich natürlich Freude daran habe. Und sie haben mich in dem Sinne, auch wenn sie mich natürlich finanziell nicht unterstützen konnten, aber ich hatte immer den Emotional Support, ja. Das heißt, sie konnten mir bei keiner Entscheidung helfen und haben mir auch damals gesagt, wir können dir wirklich nicht helfen. Was sollst du machen? Welches Studium? Wo? An welcher Uni? Aber wir stehen hinter dir, egal welche Entscheidung du triffst.
Ja. Ja, ich kann von mir sagen, dass es mir mit meinen Eltern auch so gegangen ist und dass ich finde, dass es unglaublich viel wert, diesen Rückhalt zu haben. Und ich sehe an anderen, die den nicht haben, wie viel es ausmacht. Wenn es fehlt, sieht man es. Aber wenn es da ist, wie bestärkend es einfach ist. Und zu wissen, die Familie steht trotzdem zu einem und man muss sich nicht für die eine oder die andere Welt entscheiden.
Eben, ja.
Ja, ja, so mal als Ausblick in die Zukunft. Was sind so für dich jetzt, also ich habe gesehen auf LinkedIn, dass du zu den eine Auszeichnung bekommen hast als Top-Performer. Das ist ja wirklich stark, Gratulation. Und jetzt hast du ja quasi schon den Top-Performer geschafft. Was sind jetzt noch so deine Ziele und Wünsche? Was möchtest du noch erreichen oder was möchtest du noch lernen?
Ja, vielen lieben Dank, Jana. Also ich bin momentan sehr happy bei dem, was ich mache. Ich bin ja nicht mehr in der klassischen Unternehmensberatung tätig, sondern wirklich im Hinblick auf Personalmanagement-Software. Und das ist natürlich ein Feld, was sich stetig wandelt, wo ich tagtäglich neu dazulerne, gerade was HR-Innovationen, künstliche Intelligenz, Digitalisierung angeht. Ja, das ist ja ein Feld, was, sage ich mal, niemals schläft. Und dort begeistert es mich und motiviert mich, jeden Tag gemeinsam mit den Kunden dran zu arbeiten. Ja, wie kann das Arbeitsleben besser gemacht werden, ja, für die Mitarbeitenden, für die Führungskräfte, aber wie können auch Prozesse effizienter gestaltet werden? Und das ist was, was mich weiterhin motiviert und wo ich auch weiterhin dranbleiben möchte, weil im Endeffekt, auch wenn wir hier über Softwareberatung sprechen, ist es immer noch ein People-Business. Man arbeitet mit Menschen zusammen, ja? Und das ist das, was sozusagen mir wirklich sehr große Freude bereitet.
Und hast du noch irgendwie Pläne darüber hinaus, also über den Job hinaus?
Ja, sehr gute Frage, Jana. Was ich jetzt mir noch auf die, auf was ich mich jetzt freue, ist im September eine Coaching-Ausbildung zu starten, ja, um mich einfach sozusagen in dem Feld noch weiter fortzubilden, weil mir das sicherlich auch hilft in meinem Umgang mit unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen auf der Arbeit, aber auch in unterschiedlichen Settings umzugehen, mehr über mich und auch mehr über den Umgang mit anderen zu erfahren und wie man sozusagen Menschen unterstützen kann, auf ihrem Weg die Ziele zu erreichen.
Also ich habe das Gefühl, dieses Motiv, dass ich möchte immer noch mehr lernen und mich selber auch weiterentwickeln. Das ist bei dir wirklich sehr stark, ist ein großer Antrieb für dich.
Definitiv. Das ist, glaube ich, generell sehr wichtig, weil wir leben in einer Zeit, wo wir nicht mehr 30 Jahre den gleichen Job, die gleiche Tätigkeit, ja, durchführen werden oder machen werden, sondern wir müssen wirklich diese Anpassungsfähigkeit, von der du auch gesprochen hast, ja, sozusagen sich zu adaptieren auf neue Umgebungen, neue Skills zu lernen, vielleicht auch einen neuen Beruf zu lernen. Ja, das wissen wir nicht. Aber ich bin der Überzeugung, man muss einfach offen bleiben und nach Opportunitäten Ausschau halten und wenn sich die richtige ergibt, auch annehmen.
Ja, auf jeden Fall. Super spannend. Und du hattest ja vorhin schon erzählt, dass es für dich gut gewesen wäre, noch besser Bescheid zu wissen über das Berufsfeld, für das du dich interessierst, nämlich die Unternehmensberatung in dem Fall. Und an der Stelle würde ich vielleicht einmal darauf verweisen, dass wir von arbeiterkind.de ein Berufseinstiegsmentoring anbieten, in dem sich, wie ich gerade erfahren habe, auch der Philipp anmelden wird noch als Mentor, aber wir haben auch schon ganz viele MentorInnen im Programm. Und wenn ihr euch interessiert für ein bestimmtes Berufsfeld und gerade am Abschluss steht von eurem Studium oder gerade fertig seid, dann meldet euch einfach an als Mentee und wir werden schauen, dass wir euch mit einer Person aus der Branche matchen und vielleicht auch mit dem Philipp, wenn ihr euch für diesen Bereich interessiert, in dem er arbeitet.
Ja, super, dass du darauf hinweist, Jana, weil das ist nämlich wirklich zentral Netzwerk, ja. Und ich finde es super, dass es Berufseinstiegsmentoring gibt bei Arbeiterkind, wo man wirklich auch schon sich mit Leuten vernetzen kann, die genau in dieser Branche arbeiten oder auch gearbeitet haben. Ich freue mich jedenfalls darauf, als Mentor fungieren zu können bei euch.
Ja, super, vielen Dank. Und wirklich danke für das interessante, spannende, ehrliche Gespräch mit dir. Ich glaube, wir haben einigen Leuten jetzt wirklich realistische Einblicke geben können in das Feld Unternehmensberatung und einfach auch deinen Weg. Und ich freue mich, dass du heute bei uns im Arbeiterkind.de Podcast zu Gast warst.
Danke, Jana, hat mir Spaß gemacht.